Schön, dass ihr alle da seid. Peter, du hast eigentlich schon die Begrüßung gemacht, ne?
Ja, so.
Also halb, genau. Ja, es sind ungewöhnliche Zeiten, es sind verrückte Maßnahmen, aber Gott ist wirklich gut. Ne, das ist wirklich, er ist gut. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, was für schlimme Dinge Menschen erlebt haben und vielleicht auch, was noch für alles für Dinge kommen werden. Und wenn ich mir das angucke, die schönen Masken, die modischen Masken, die wir haben, unser schnelles Internet und dass wir uns hier wieder treffen können, es ist echt nicht vergleichbar mit dem, was möglich wäre oder mit dem, was andere Menschen gerade in der Welt erleben, wo sie um ihres Glaubens willen wirklich verfolgt werden. Und Gott ist wirklich gut, der ist auch gut in der Verfolgung, aber wir dürfen sogar das erleben und sogar frei das alles mitmachen. Und ja, es sind, glaube ich, heute 41 Leute hier drin. 10% haben abgesagt, kurz vor Schluss. Genau, aber es ist auch gut. Ihr schaut ja zu, schöne Grüße an euch, die nicht gekommen sind. Und vor allem unsere Ehefrauen und Ehemänner, die mit den Kindern zu Hause sind. Danke, wir denken an euch, wir lieben euch. Ja, wir schätzen euren Dienst und auch all die, die nicht kommen können. Genau, ist auf jeden Fall ein köstliches Bild, euch so versprenkelt hier zu sehen und mit Originalmasken und solchen Sachen. Genau, ja, ich mache, damit ich nicht nochmal auf die Bühne komme, mache ich jetzt die Ansage, die ich auch nochmal machen wollte. Ja, wir machen das jetzt mal so weiter, die nächsten Wochen, wie das hier läuft. Über Mundschutz holen wir uns nochmal Feedback ein, wie das für euch war zum Singen gerade und so. Da gibt es ja auch ganz viele Studien und Diskussionen gerade. Ich habe ja in der WhatsApp-Gruppe von SWR was rumgeschickt. Die einen sagen halber Meter nur im Umkreis, die anderen sagen doch mehr. Egal, wir ziehen das mal durch und gucken uns das mal, wie das passiert. Ich wollte zum Anfang auch nochmal was sagen zu den ganzen Videos, die gerade rumgehen. Es gibt so Videos, alle 8 Millionen Klicks auf YouTube. Also ich weiß nicht, KenFM oder so, die heißen die Typen. Oder einer, oder auch da gibt es auch ein paar andere berühmte Sänger und andere Leute, die gerade so machen, als ob unser Land untergehen würde. Und alles sehr, sehr schlimm, die Dinge gestalten. Also ich würde jeden immer empfehlen, bevor er ein Video teilt, weil es wurde wieder geteilt. Bei uns in der Gemeinde echt überraschend wenig. Es kamen noch ein paar Sachen von außen. Prüft immer die Quelle. Jetzt in diesem besonderen Fall von KenFM, der da irgendwie über Bill Gates und er übernimmt Deutschland geredet hat. Dieser Mann war mal Reporter beim RBB. Es hat seinen Job verloren wegen antisemitischen Äußerungen. Und wenn man ihm zuhört, ich habe halt überlegt, wie, wenn Jesus sprechen würde und wenn man sich das zuhört, wenn der Mann redet, also ich kriege das nicht zusammen. Ne? Ich kriege das nicht zusammen, wie wir Christen sowas teilen können, solche Dinge weitergeben können, wo eigentlich nur Angst kommt, Verunsicherung kommt, wo Menschen verklagt werden, wo Menschen, Politiker beschimpft werden. Die Bibel ist eigentlich ziemlich klar, wie wir damit umgehen sollen. Ne? Wir sollen für die beten, ne? Wir sollen für sie einstehen und wir sollen jeden Geist prüfen, der da kommt. Ne? Und wenn da jetzt jemand kommt und er prügelt auf die ganzen Leute ein, die Verantwortung in der Gesellschaft haben und bietet aber auch keine Lösungen, sondern ist wirklich nur am Verurteilen, ist das, denke ich, nicht etwas, was wir teilen sollten oder was wir uns immer wieder antun sollen. Ich denke, es gibt berechtigte Fragen. Ich finde auch in unserer Politik fängt eine gute Diskussion an mit der Öffnung und all diesen Dingen. Aber jemand, der in diesem Geist, ich habe mich zwischen Goebbels und Erich Honecker gefühlt, als ich ihn mehr angehört habe, die Art und Weise, wie er geredet hat. Also ganz ehrlich, also ich habe ja Geschichte studiert, auch so den Ton und auch die, sowas hört man sehr, sehr selten in der, ja aktuell in so einer, in Debatten oder in Reden, wie der Mann geredet hat. Und da gibt es ja so ein paar Kandidaten. Und wichtig ist, bei all der ganzen Geschichte, Leute, ne? Kommt da Jesus, kommt da Frieden, wenn ich mir das angucke, in meine Seele, oder kommt da Chaos, wenn ich mir diese Dinge angucke? Ne? Und Jesus hat gesagt, es werden noch, wenn er die Offenbarung liest, es werden noch viele verrückte andere Dinge kommen. Aber wohin soll unser Blick sein? Also unser Blick soll auf Jesus sein. Ne? Also es ist, ich habe das Gefühl bei einigen Christen von uns, dass es so ist, als ob wir denken, das wird, also gerade hier im Westen, uns geht super, dass es so weiterlaufen wird alles. Ne? Dass es so alles hippe-klappe ist und alles wird toll. Schaut mal nach Afrika, schaut nach China, nach Nordkorea. Die erleben die Endzeit wirklich. Ne? Die leiden, weil sie zu Jesus gehören. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir jetzt gerade eher sagen, hey, das ist, uns geht super, verglichen mit dem, was noch alles passieren kann. Und unser Blick soll auf Jesus sein. Unser Blick soll auf Jesus gerichtet sein. Gibt es ganz klare Anweisungen, was wir machen sollen. Für die Regierung beten, Friedensstifter sein, ne, mit Jesus Zeit verbringen. Ne. Ich habe das ja jedes Mal gesagt, was Gott von uns in dieser Zeit haben möchte, ist Intimität. Dass wir mit dem Zeit verbringen, mit seinem Wort, mit auf ihn zu warten, zu gucken, was er uns zu sagen hat. Und ja, ich habe mir das Video angeguckt, weil jemand, den ich schätze, hat mir das geschrieben, ein erwachsener Mann, und der mich fragte, was denkst du dazu? Ne? Und es kommt, da ist der Geist Jesu nicht drin. Und wenn der Geist Jesu nicht drin ist, tut euch das nicht an. Prüft das. Ist da Jesus drin? Ja, nein. Ist Jesus so? Ja, nein. Bei all diesem Zeug, was gerade rumgehen wird. Ob die Regierung immer noch richtig handelt, keine Ahnung. Wir leben in einer Demokratie, dürfen eine Meinung haben. No, kein Problem. Na, ich finde es auch super, dass wir jetzt Öffnung haben. Aber die Frage ist, wenn man sowas teilt, müsst ihr euch immer stellen, ist da Jesus drinne? Ja oder nein? Ist da der Charakter Jesu drinne? Ja oder nein? Und wenn er nicht drinne ist, dann ist was anderes drinne. Wisst ihr, so, wir denken, es gibt so neutralen Boden. Ne? Entweder bringen wir was Gutes oder es gibt was Schwieriges, was dann durcheinander bringt. Durcheinander und Angst und solche Dinge. Und das wollte ich euch mitgeben. Und wir wollen gleich, wir geben das, könnt ihr, wenn jemand sowas geteilt hat, könnt ihr gleich alles Jesus geben, wenn ihr euch überführt fühlt. Ich wollte keinen von euch Druck machen, ne? Ich will wirklich nicht. Aber wir müssen diesen Fokus, dürfen nicht verlieren. Es geht um Jesus. Und wenn die Endzeit kommt, wenn alles kommt, wird Gott uns die Kraft geben, all das durchzustehen. Ne? Und uns geht's super noch. Also wirklich, wir können einkaufen gehen, wir können leben, wir können Gott loben und preisen. Bis jetzt hat die Regierung, sitzt bei mir nicht im Fernseher drin oder was auch immer. In Russland hatten wir Angst, Telefone zu haben, weil der KGB dich überwacht hat. Ne? Als Christen, meine Eltern hatten keinen Fernseher, all diese Dinge, weil überall hätten Wanzen drin sein können. Also wir leben hier, uns geht's richtig gut. Und einfach den Test machen. Bringt die Botschaft Jesus? Nein? Legt sie zur Seite und seid treu in dem, was Gott euch gegeben hat. Genau. Oder und hört die Predigt an von Helmut über Verschwörungstheorien. Ist auf unserer Website drauf und auch auf seiner Seite drauf. Warum gibt es Verschwörungstheorien? Die hat er sogar gepredigt schon vor 2 Jahren oder so, ne? Ist jetzt, haben wir nicht extra dafür gepredigt. Ist eine ganz alte und da wird eigentlich klar, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt wollen wir Gott loben. Jesus, du bist gut und wir danken dir dafür. Ich finde das cool, dass so viele Leute da sind. Und ich finde das super, dass so viele zu Hause auch sind. Und wir segnen sie alle und ich segne uns alle. Und wir laden dich ein, dass du jetzt mit deinem Geist in unserer Mitte bist und uns auf Jesus, zu Jesus hinziehst, Heiliger Geist. Steht geschrieben, du wirst kommen und Christus verherrlichen. Wir wollen Christus verherrlicht sehen. Amen.
So, wir singen jetzt ein Kinderlied. Okay, so, passt das so vom Bild? Notenständer mehr zur Seite. Mir ist das egal. Ich glaube, so geht's, ne? Okay. So, hallo. Ein reißerischer Predigtitel, völlig anmaßend, als ob ich jetzt hier stehe und euch die Antwort auf die Frage gebe, wo alle Philosophen und sonstigen klugen Leute sich seit 2000 Jahren den Kopf zerbrechen und vielleicht auch schon länger. Aber ja, natürlich, ich gebe euch eine Antwort. Ich weiß nicht, ob die Antwort euch ausreicht und was ihr damit macht und ob das für euch okay ist. Das weiß ich nicht, aber ich gebe euch definitiv eine Antwort und ich gebe euch auch nicht meine Antwort, sondern ich sage euch, was die Bibel euch sagt, was die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und der ganze Rest, der Sinn des Lebens und alles, was dazugehört, gehört. Und der Predigtitel ist natürlich geklaut. Der ist aus einem relativ berühmten Roman oder besser gesagt aus einer fünfteiligen Trilogie von dem Autor namens Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Und da ist es so, das ist eine Science-Fiction-Satire, da baut die Menschheit in der Zukunft einen Computer, der soll die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Universum und dem ganzen Rest, der Computer soll die Frage beantworten. Und er rechnet ein paar hundert oder ich glaube sogar 1000 Jahre, ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Und dann kommt der große Tag, wo dieser Computer die Antwort sagt auf den Sinn des Lebens, auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und es ist ein großer Festtag und alle versammeln sich und alle freuen sich. Jetzt werden sie endlich das finale Geheimnis des Lebens enthüllt bekommen. Und der Computer spuckt dann die Antwort aus, 42. Und alle sind so, hä? Ja? Und das kann sein, dass es euch heute genauso geht. Ja? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, wenn du überhaupt keinerlei Verbindung zum christlichen Glauben oder zur Bibel hast, dann ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass dein erster Gedanke, hä, sein wird. Oder, Moment mal, das ist ein, also, und wenn ihr ein Christ seid, ist es wahrscheinlich auch definitiv nicht die Antwort, die ihr so vielleicht erwartet. Deswegen habe ich den Predigtitel aus diesem Roman geklaut, um euch vorzuwarnen. Um sozusagen, ja, es kann sein, dass euch die Antwort nicht schmeckt. Und die Antwort steht in Epheser und in Epheser 3, Vers 10. Aber der Kontext, den sollten wir nicht außer Acht lassen. In Epheser 1 bis 9 fasse ich mal kurz aus Zeitgründen zusammen. Ja, die Folie bitte weg. Ich sag dann, die Folie können wir, glaube ich, komplett skippen, weil die erzähle ich lieber. Ja? Und in Epheser 1, in den Versen 1 bis 9, da schreibt Paulus an die Epheser und Paulus sagt zu denen, liebe Epheser, ich bin Paulus, ich bin erstens, habe ich von Gott eine ganze Menge Gaben gekriegt und zweitens habe ich ziemlich viel auf dem Kasten, drittens habe ich auch so eine gute Erziehung und Bildung genossen und bin ziemlich schlau, aber was ich euch jetzt schreibe, hat mit all dem nichts zu tun. Das, was ich euch jetzt sage, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, gebe ich euch nicht, weil ich so eine gute Bildung, so eine gute Erziehung oder so ein dickes Gehirn habe, sondern die hat einen einzigen Grund. Ja? Gott hat mir das gezeigt. Gott hat mir hier etwas gezeigt, was seit ziemlich vielen Jahren irgendwie keiner verstanden hat. Und ich schreibe euch das jetzt. Ja? Und ich sage euch auch, warum ich euch das schreibe, damit ihr endlich versteht, worum es überhaupt geht bei dem Ganzen hier. Ja? Was Gottes Plan ist mit dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest und mit euch. Hier in Ephesus oder in Bielefeld oder zu Hause, wo auch immer ihr diesen Livestream hört. Und dann, ich spoilere das mal sofort, wir machen das überhaupt nicht spannend. Ja? Jetzt sofort Epheser 3, Vers 9, da steht, in der schlimmsten Grammatik, die Paulus je irgendwie fähig war zu schreiben, ich weiß nicht, Gott hat den Typen so begabt, aber er hat ihm nicht irgendwie die Fähigkeit gegeben, verständliche kurze Sätze zu schreiben. Deswegen muss man das runterbrechen. Jetzt können wir die Folie einmal zeigen. Da steht nämlich in Epheser 3, Vers 9, Gott, die nächste bitte, Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit, ja, und ihr seht, da sind so ein paar Auslassungspünktchen und so, das sind die ganzen Nebensätze und Appositionen und sowas alles, das lassen wir mal aus. Aber die zentrale Aussage dieses Verses ist, Gott, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus, damit, und dieses damit, ist ja eine klare Anzeige. Jetzt kommt der Zweck, jetzt kommt der Sinn. Im nächsten Vers erfahrt ihr den Grund, warum Gott alles geschaffen hat. Erfahrt ihr den Grund, warum ihr existiert, warum ihr hier in Bielefeld sitzt oder irgendwo anders. Warum das Universum existiert und warum, also ne, alles geschaffen ist all inclusive. Leben, Universum, der ganze Rest. Ja, du, dein Nachbar, dein Nächster, deine Familie, alles. Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Also Gott hat alles erschaffen für diesen einen Zweck, damit, und das steht in 3 Vers 10, damit jetzt, wir machen das mal so, um also ein bisschen in Spannung zu halten, nehmen wir mal die Luthersprache von 84, weil die ist auch nicht ganz klar. Die war auch 1984 nicht ganz klar, die war, glaube ich, 1500 irgendwann klar den Leuten. Da steht, damit jetzt kund werde, die nächste Folie bitte, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Okay, also, Gott hat alles geschaffen, wofür? Damit jetzt kund werde, also damit kund werden heißt etwas bekannt machen, etwas erzählen, etwas weitersagen, etwas zeigen, demonstrieren, damit jetzt die mannigfaltige Weisheit Gottes, ja, machen wir mal die nächste weiter, das, genau, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde bekannt gemacht wird. Okay, Paulus. Ne? Das ist der Sinn, das ist die Antwort, das ist genauso verwirrend wie 42. Ja? Also du sagst du allen Ernstes, Paulus, dass ich hier existiere, um irgendwelchen Mächten und Gewalten im Himmel irgendeine Weisheit zu demonstrieren oder bekannt zu machen? Sind die unwissend da oben, die Mächte und Gewalten? Wissen die das nicht? So, ich existiere, damit ich den Mächten und Gewalten Gottes oder diese mannigfaltige Weisheit Gottes, was immer das auch ist, was immer das sein mag, das ist völlig normal, wenn ihr die Bibel noch nicht ein paar Mal durchgelesen habt, dass ihr das nicht versteht. Keine Sorge, wird gleich erklärt. Ja. Aber das ist die Antwort, die Paulus gibt. Du existierst, damit Gottes Weisheit den Mächten und Gewalten im Himmel bekannt wird. Aber Moment mal, Gott, ich dachte, ich bin noch ein Christ und ich existiere, um irgendwie den Leuten von Jesus weiterzuerzählen. Oder ich existiere doch, oder ich bin doch ein Christ, oder ich soll jetzt hier ein anständiges, gutes Leben führen oder so, damit andere sehen, dass, ne, mit meinem Gott funktioniert das und man kann ein gutes Leben führen. Ich dachte, das ist der Sinn des Lebens. Ich dachte, der Missionsauftrag Gott. Oder vielleicht das höchste Gebot, der höchste Befehl, geht hin in alle Völker, macht zu Jüngern und so weiter. Ich dachte, dafür lebe ich. Oder ich dachte, vielleicht das höchste Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner Seele, mit all deiner Kraft und so weiter. Ich dachte, das ist der Sinn des Lebens. Steht hier nicht. Paulus sagt, Gott hat alles geschaffen, damit du, oder genauer gesagt, damit durch die Gemeinde, wo du hoffentlich ein Teil von bist, was natürlich den Missionsbefehl abdeckt, ne, weil sonst wirst du nie ein Teil der Gemeinde, aber Gott hat alles geschaffen, damit du in der Gemeinde, mit der Gemeinde, dieses komische Ding da, die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten demonstrierst. Okay, Paulus. Du sagst also allen Ernstes, ich lebe noch nicht mal hier für meine Mitmenschen oder so, sondern ich lebe damit, ich bin quasi ein Schauspiel für irgendwelche Mächte und Gewalten im Himmel, dass ich denen irgendwas demonstriere. Yep. Yep. Okay. Das muss man erstmal verdauen. Ja? Es geht hier nicht darum, dass du ein möglichst tolles Leben lebst. Könnte aber eine Nebenwirkung sein. Ja, ist nie ausgeschlossen. Ja? Ist aber nicht zwingend. Wir werden dann noch ein paar Beispiele in der Bibel angucken. Ja? Es geht nicht darum, dass du hier irgendwie den fettesten Dienst, die größte Gemeinde, dein dickstes Ministry oder sonst was machst. Es geht auch nicht darum, dass du hier dich total entfalten kannst mit deinen Gaben oder so. Nö, du gehst da voll unter. In der Gemeinde gehst du unter. In dieser Gemeinschaft gehst du unter. Und in dieser Gemeinschaft bist du herausgerufen, mit anderen, das kannst du noch nicht mal alleine machen, den Mächten und Gewalten Gottes Weisheit zu demonstrieren. Ja, da muss man erstmal schlucken. Ne? Und wir verstehen das noch nicht mal, wenn wir nicht genau wissen, was Gottes Weisheit ist. Aber der gleiche Typ, der das geschrieben hat, Paulus, hat uns interessanterweise in dem ersten Korintherbrief 3 Kapitel lang oder 2,5 Kapitel lang eine ausführlichste Erklärung von diesem Begriff mannigfaltige Weisheit Gottes gegeben. Und das schauen wir uns mal an im nächsten Vers. 1. Korinther. Wir schauen uns auch nicht die ganzen 2,5 Kapitel an. Wir nehmen nur die repräsentativen Verse daraus, aus Zeitgründen natürlich. Ihr dürft euch das ausnahmsweise zu Hause ganz durchlesen. Ist okay. 1. Korinther 1, 24. Und da schreibt Paulus und erklärt, was er mit diesem Begriff Gottes Weisheit meint. Und er schreibt in Vers 24, wir verkündigen Gottes Kraft und Gottes Weisheit, Doppelpunkt. Und jetzt kommt die Erklärung. Was ist das? Was ist dieses Ding, Gottes Weisheit, was ich irgendwelchen Mächten und Gewalten in der Himmelswelt demonstrieren soll? Ja? Und dann steht da, sondern das Törichte, das Dumme dieser Welt hat Gott erwählt, um die Klugen, die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle hat Gott erwählt. Und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Okay. Das Dumme der Welt, wenn wir eine Folie weitermachen, ist das unterstrichen. Das Dumme der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Ja, das ist Gottes Weisheit. Wir lesen, ganz viele Christen lesen den Vers falsch. Ganz viele Christen lesen, das Dumme der Welt hat Gott erwählt, damit es weiter dumm bleibe und sich nicht mehr anstrengen braucht und sich freut, ach ja, Gott hat ja die Dummen mit die Törichten erwählt, dann ist alles gut. Nein, das steht da nicht, ja? Okay? Du darfst zu Gott so kommen, wie du bist, aber du musst bei Gott nicht so bleiben, wie du bist. Ja? Aber trotzdem ist es wichtig, das Törichte, das Dumme, ja? Hier ist überhaupt kein... Völlig egal, wer du bist, du hast überhaupt keine Ausrede. Du hast keine Ausrede, du kannst nicht sagen, ja, ich bin nicht, ne, ich habe nicht die nötige Gene dafür oder sonst was. Nein, das Törichte, das Schwache, das Dumme hat Gott erwählt, um die Weisen, die Klugen, um alle, die etwas von sich halten, alle, die total denken, sie sind irgendwie die Tollsten, zunichte zu machen. Ja? Das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu schanden, zunichte zu machen. Das Unedle, das Törichte, das Schwache, das Unedle, das Verachtete. So, und das findet ihr in keiner Religion dieser Welt, auf diesem ganzen Planeten, werdet ihr das irgendwo finden. Ja? Schaut euch Buddhismus, Hinduismus, Islam, schaut euch irgendeine Religion an, so, wo das Schwache, das Verachtete auf den höchsten Platz gehoben wird. Findet ihr nirgends. Das ist nämlich ein absolut einzigartiger Charakterzug von Gott, dass er sowas macht. Ja. Und was wir hier lesen, das ist Gottes Weisheit in a nutshell, in verkürzt, in komprimiertester Form in diesen Versen. Das wird noch weiter ausgeführt in den ganzen ersten und zweiten Kapitel im Korintherbrief und auch noch an anderen Stellen, auch in den Evangelien. Jesus bezieht sich immer wieder darauf. Im Alten Testament auch, gibt es das auch, ja. Ich fand, dieser Vers war sozusagen das kompakteste, predigtkompatibelste Nugget, was ich sozusagen in der Bibel dafür gefunden habe. Ja? Das Schwache besiegt das Starke. Und warum? Damit Gott alle Ehre bekommt. Das ist Gottes Weisheit. Nicht damit ich alle Ehre bekomme, nicht damit ich der Beste bin, nicht damit es mir gut geht oder sonst die ganzen Sachen. Und das können alles Nebenwirkungen sein, ja. Aber das Schwache besiegt das Starke. Und das Problem dabei ist, das Problem vor allem, wir Christen, wir lesen diese Verse oder 2. Korinther 12 oder all diese anderen Verse über Schwachheit und so. Ne? Und wir benutzen diese Verse über Schwachheit als billige Trostpreise, um sie auf irgendwelchen Karten zu schreiben, die wir dann Menschen schicken, die nichts auf die Reihe kriegen. Um sie sich dann in ihrer Nutzlosigkeit auch noch gut fühlen zu lassen. Nein, Mann. Ja? Nein. Nein. Ja? Diese Verse sind nicht, du bist schwach und das ist ja gut, Gott hat dich erwählt und bleib schwach. Nein, Mann, du bist schwach, super, Gott hat dich erwählt, damit du mehr schaffst, als der nicht stark ist. Du bist dumm, schön, Gott hat dich erwählt, damit du bessere Sachen auf die Beine stellst, damit du klügere Sachen machst, als der schlau ist. Warum du? Damit jeder weiß, es warst nicht du. Jeder weiß, es war Gott. Und nicht, weil du so viel geübt hast und trainiert hast und dich jahrelang konditioniert hast, damit du und dein Leben irgendwie in den Griff gekriegt hast und alle möglichen Motivationsspeaker gehört hast oder alle möglichen Techniken und Tricks gemacht hast. Nein. Damit die Leute gucken, was? Der Typ kriegt sowas auf die Beine? Das geht eigentlich nicht. Richtig, das geht eigentlich nicht. Es sei denn, Gott mischt damit. Ja? Und das ist Gottes Weisheit. Und das sollst du demonstrieren. Das sollst du nicht deinen Arbeitskollegen in erster Linie demonstrieren. Das sollst du den Mächten und Gewalten im Himmel demonstrieren. Oh, Paulus, ne? Diese Antwort auf den Sinn des Lebens, auf die Frage, die ist so schwarzbrothaltig. Ne? Gerade denkt man, wir haben ein bisschen verstanden, da kommt da, was jetzt mit Mächten und Gewalten, Paulus? Was ist das schon wieder so? Ne? Das ist echt, ja, es ist nicht leicht, es ist wirklich nicht leicht zu verdauen, das Ding. Jetzt fängt Paulus auch noch mit Mächten und Gewalten an. So, was ist das denn? Sind das Dämonen? Sind das Engel? Oder was ist das? So, ne? Er gibt sehr gute Literatur zu, was das ist. Ich empfehle dazu den besten Theologen, der ist, glaube ich, sogar, der ist sogar ziemlich denominationsneutral. Ich glaube, den kann man in jedem Spektrum ist der anerkannt. Dr. Michael Heiser, ne? Wenn euch das interessiert oder so. Oder geht einfach auf meine Webseite. Das ist, wenn ihr das wissen wollt, ich werde das hier natürlich nicht ausführlich erklären. Aber ja, das sollst du nicht diese Weisheit Gottes, dass das Schwache mit Gott größer und mehr schafft als das Starke, sollst du demonstrieren. Und nicht deinen Arbeitskollegen oder deinen Freunden oder deine Familie, sondern den Mächten und Gewalten. Klar, wenn du das den Mächten und Gewalten demonstrierst, kann durchaus sein, dass deine Arbeitskollegen, deine Freunde, Familie das auch mitkriegen. Ja. Ne? Und wenn man sich dann manchmal so, später. Wir schauen uns einmal ein paar Beispiele in der Bibel an. Ja, wir finden ein paar Beispiele in der Bibel. Extrembeispiele, würde ich jetzt mal sagen, wo das besonders deutlich wird. Und zwar Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hatte einen Job gekriegt, und zwar die Herzen vorbereiten, damit die Leute danach bereit sind für Jesus. So, wie hat er das gemacht? Er hat gepredigt, der hat immer das Gleiche gepredigt. Ich könnte das niemals machen, ich finde das schrecklich langweilig, aber Johannes hat immer das Gleiche gepredigt. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, ja, und es wird einer kommen nach mir, der wird euch den Heiligen Geist geben und dann werdet ihr in der Lage sein, ein anderes Leben zu leben. Das war im Grunde sozusagen seine Botschaft. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigefahren. Und als Zeichen der Buße hat er die Leute getauft. Und dann wurde von den Leuten erwartet, dass sie ihr Leben verändern. Wenn sie gestohlen haben, wurde erwartet, dass sie die Sachen zurückgeben und so. Und Buße war quasi so das Zentrum von der Botschaft von Johannes dem Täufer. Denn diese Buße hat die Leute bereit gemacht für Jesus. Und das war sein Job. Und er hat seinen Dienst angefangen. Ja, es wird als Herold genannt. Ein Herold ist jemand, der das Kommen des Königs ankündigt. Ja. Können wir mal die Folie mit Johannes anmachen? Müsste irgendwann kommen? Nee, das ist zu weit zurück. Nicht vor Spoilern. Nein. Irgendwo muss eine Folie mit Johannes sein. Wenn sie nicht ist, dann ist auch nicht schlimm. Und Johannes hat zuerst totalen Erfolg gehabt. Da kamen voll die Menschenmassen, kamen zu ihm, wurden getauft. Und er war total erfolgreich, riesige Leute, er war in der Wüste und riesige Menschenmengen kamen zu ihm und er war voll der Star. Alle Leute haben gemerkt, die ganzen religiösen Leiter haben ihre Offiziellen da zu ihm hingeschickt und sagen, hey, was ist hier los? Bist du irgendeiner von den Propheten? Bist du der Messias? Fragen sie ihn. Und Johannes sagt, nein, ich bin's nicht, aber ich weise euch auf den hin. Und er war total erfolgreich, hatte einen großen Dienst und dann passiert Folgendes. Johannes wird gefangen genommen. Und vom König Herodes und in den Knast geworfen. Und dann sitzt er da allein im Knast und Johannes fängt an zu zweifeln. Oh. Und dann lesen wir diese Stelle, wo Johannes zu Jesus, so Boten zu Jesus schickt. Bist du wirklich der? Hey Johannes, du hast vor Tausenden von Menschen gesagt, du hast auf ihn gezeigt und gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Dem folgt nach. Und jetzt zweifelst du? Hey Johannes, du machst ja gerade deinen ganzen Dienst kaputt oder so. Ne? Und Johannes sitzt da im Knast und zweifelt und alle Christen kratzen sich am Kopf. Oh Gott, Alter, wie kannst du nur sowas machen? Ne? Das war doch dein Held hier so. Wieso holst du den da nicht raus? Ne? Wir würden wahrscheinlich so Gebetsgemeinschaften machen, um Johannes freizubeten von Herodes oder so. Ja? Oh, hallo, Jesus war da. Jesus hätte da hinlaufen können und was weiß ich für Rabatz machen können und den rausholen. Jesus wusste das. Und Jesus gibt ihm noch nicht mal so eine eindeutige Antwort. Jesus erlöst ihn noch nicht mal aus seinen Zweifeln. Er lässt ihn da, bis er geköpft wird. Wegen der Tochter von Herodes und der Mutter. Okay. Darüber muss man auch nochmal predigen, über die Geschichte. Was ist da los? Ja? Das ist nicht unser Verständnis von Erfolg. Okay? Unser Verständnis von Erfolg ist, wenn ich eine Zuhörerschaft von 1.000 Leuten habe, dann sollte es nächstes Jahr 2.000 sein und übernächstes Jahr 10.000. Und mein Dienst muss dann über die ganze Welt sich verbreiten, damit ich möglichst viel erreiche. So, das ist nicht das, was Paulus sagt. Das ist ein Dienst nur für die Menschen. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Universum, dem ganzen Rest, die hat was mit den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt zu tun. Und Johannes sitzt da im Knast, ist am Zweifeln und die ganzen Engel und Dämonen und Mächte schauen zu. Wird er aufgeben? Wird er zerbrechen? Oder hält er? Oder hält er Stand? Und er demonstriert Gottes Weisheit in all seiner Schwachheit, in all seinem Zweifel, in all seiner scheinbaren Niederlage sitzt er da angekettet, wartet auf seinen Tod und der Teufel und die Dämonen und die Engel, die schauen, bricht sein Geist, zerbricht sein Herz, gibt er auf, schmeißt er alles hin oder hält er dran fest bis zum Ende? Und er hält fest bis zum Ende. Und die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt sehen Gottes Weisheit, dass sie trotz all ihrer Macht, trotz der Macht, die der Teufel über Herodes hat, trotz der Macht des Todes, sie drohen ihm mit dem Tod und er weiß, und wenn ihr die Geschichtsbücher anschaut, Herodes, ne? Also es gibt den überlieferten Spruch, boah, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, von welchem Historiker der war, was? Vielleicht, der sagt, nee, ich glaube, es war sogar von Cäsar, also von einem der Cäsar aus Rom, der sagt, es ist sicherer, ein Esel im Stall von Herodes zu sein, als ein einzelnes Familienmitglied, weil die wurden alle umgebracht. Ja? Also das waren ja Leute, die hatten überhaupt kein christliches Weltbild mit so Ehre des Menschen, das war überhaupt kein Problem. Und Pilatus kommt da bei den weltlichen Geschichtsschreibern auch nicht so gut weg. Also die haben Leute umgebracht am Rand und Band. Also bei Herodes, sobald da irgendwie einer nur ein bisschen mehr Macht bekommen hat, der war erledigt. Ja? Und Johannes, der wusste so, wenn er hier im Knast ist, dass es sehr unwahrscheinlich, dass er lebend da rauskommt. Ja? Und der Tod droht ihn und trotzdem, dass er alles verloren hat, trotzdem, dass er da sitzt, trotzdem, dass der Tod ihm an seine Tür klopft, gibt er nicht auf. Woher wissen wir das? Jesus bezeugt nachher vor der ganzen Menschenmenge. Johannes war der Größte, der bis jetzt gelebt hat von euch allen. Ja? Anderes Beispiel, Hiob. Ich hoffe, die Folie ist da drin. Mit Hiob, wenn nicht, auch nicht schlimm. Was ist der Grund für Hiobs Konflikt? Hiob ist total reich, Hiob hat alles, Hiob ist einer der klügsten und angesehensten und gefragtesten Menschen. Ja? Und dann passiert etwas, was Hiob nicht versteht und wovon Hiob auch nie erfährt. Gott und der Teufel machen eine Wette. Wie lautet die Wette? Gott sagt, lieber Teufel, mit all deiner Macht, die ich dir gebe, so, du wirst es nicht schaffen, Hiob zu brechen. Du wirst es nicht schaffen, sein Geist, sein Herz zu brechen. Du hast keine Chance gegen den. Du, mächtiger Engel, mächtiges Wesen, wirst diesen kleinen Menschen in all seiner Schwachheit, du wirst ihn nicht besiegen. Und der Teufel so, hold my beer. Ich lass mal sehen, ich werde es dir zeigen, Gott. Ich mache den fertig, den Hiob. Ne? Und dann geht die ganze Geschichte los. Ja? Gott bezeugt sogar, weil Hiob, der sagt sogar, Gott triggert sozusagen die Wette. Ne? Der sagt, hast du Hiob gesehen? Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der frömmer, der rechtschaffener ist als er. So, ne? Das ist ja der Satz, der den Teufel da triggert in dieser Geschichte. Ne? Und wo das Ganze dann losgeht. So, Gott attestiert Hiob, Hiob ist der Beste. Hiob ist auf der ganzen Welt ist er einer der frömmsten, der rechtschaffensten, der gerechtesten Menschen. Ja? Und es sieht tatsächlich so aus, Gott macht sich von Hiob, Gott setzt alles auf einen, Gott wettet auf Hiob. Gott macht sich von dem Verhalten von so einem Menschen abhängig. Und dann bricht das Ganze, der Teufel, der nimmt ihm dann all seine Reichtümer weg, dann nimmt er ihm seine Familie weg, dann schlägt er ihn mit Krankheit und Schmerz und alles. Und Hiob ist am Ende ein Häufchen Elend in Schwachheit. Hiob war vorher nicht schwach. Ne? Aber am Ende ist er total erledigt. Ja? Und dann kommt seine Frau. Und was sagt sie zu ihm? Hey Hiob, komm, sage dich von Gott los. Komm, schmeiß alles hin. Gib auf, Mann. Und der Teufel guckt so. Ja, Mann. Jetzt krieg ich ihn. Hiob so, ne. Er hat gegeben, er hat genommen. Und ich finde, Hiob sagt auch so, ich finde es überhaupt nicht cool, was Gott gerade hier mit mir macht. So, ich würde Gott am liebsten verklagen und ich bin richtig sauer auf Gott. Aber nö. Und der Teufel, am Ende zieht der Teufel wie so ein geschlagener Hund, der den Schwanz einziehen muss und davon trottet, davon. Ja? Und der Teufel, der das mächtigste von Gott erschaffene Wesen einmal war, muss gegen so einen kleinen sterblichen Mensch wie Hiob, der nichts mehr hat, der in Schmerzen in allem ist, muss er sich geschlagen geben. Das ist Gottes Weisheit. Hiob demonstriert den Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes. Und alle Christen fragen sich so, oh, wieso macht Gott das so? Wäre doch viel besser, wenn Hiob einen großen Dienst hätte und ganz viele Leute sich bekehren würden. So. Ja, es geht nicht darum, ja, es geht darum, dass du den Mächten und Gewalten Gottes Weisheit demonstrierst. Und es ist völlig egal, ob da jetzt 1000 Leute zugucken oder keiner zuguckt. Ja? Bei Hiob waren da seine Freunde, die haben zugeguckt, die haben nicht zugeguckt, die haben ihn genervt und verklagt und die waren richtig übel. Ja? Und klar, Gott gibt ihm am Ende ein Happy End und Gott gibt ihm alles wieder und so, aber das ist wirklich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass jemand, der alles verliert, jemand, der nichts hat, zusammen mit Gott immer noch unbesiegbar ist. Und dass der Teufel nichts gegen ihn machen kann. Ja. Und Satan muss sich geschlagen geben. Er kann mit all seiner Macht, kann er Hiob nicht brechen. Und das letzte Beispiel ist Jesus selber. Ja. Jesus war auch nicht schwach. Er war Gott. Aber Jesus hat freiwillig sich schwach gemacht. Ja. Und durch Jesus Akt der Schwachheit. Jesus sagt so, hey, ihr könnt mich nicht umbringen. Ja, und die Leute haben ein paar Mal versucht, Jesus vorher umzubringen, das hat nicht geklappt. Die hatten keine Chance. Jesus hat sein Leben selber freiwillig dahin gelegt. Ja. Aber durch diese ultimative, freiwillige Schwachheit hat Jesus den ultimativen Sieg errungen. Ja. Ist der Name über alle Namen geworden. Alle Knie müssen sich beugen. Ja. Am Kreuz, durch diesen Akt der freiwilligen Schwachheit, hat Jesus ein für alle Mal den Teufel besiegt. Und die größte Niederlage, die größte freiwillige Demütigung, die größte freiwillige Auslebung der Schwachheit hat den größten Sieg für alle Zeiten besorgt. Ja? Und Satan ist machtlos gegen diese Strategie. In 1. Korinther 2, Vers 7 und 8, da sagt Paulus, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimen verborgen ist. Ja? Die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das ist eine Strategie, die der Teufel nicht verstehen kann. Eine Strategie, gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis kein Gegenmittel haben. Ich habe diese Predigt beworben mit diesem Zitat aus dem zweiten Narnia-Buch, Die Rückkehr des Königs, ja, mit diesem Zitat, A deeper magic from before the dawn of time, ein tieferer Zauber von vor Anbeginn der Zeit. Und da gibt es diese Szene, wo Aslan wieder aufersteht, und Lucy kommt dahin und sagt, oh, wie ist das möglich? Wie konntest du wieder auferstehen? Was ist hier passiert? Und Aslan sagt, die Hexe, die kannte den tiefen Zauber. Aber was die Hexe nicht kannte, war der noch tieferere Zauber von vor Beginn der Zeit. Die Hexe, sagt er, die Hexe kann nur bis zum Beginn der Zeit zurückgucken. Ja? Und das ist ein total geniales Bild. Ja? Die Hexe kann, in Narnia kann die tiefere Magie, die älter ist, die noch vor der Schöpfung ist, die nur bei Gott ist, die kann sie nicht verstehen. Und diese tiefere Magie, das ist die Weisheit Gottes. Ja? Die Hexe kommt und erinnert den Löwen Aslan in Narnia, sagt, hey, das Gesetz ist in diesen Steintisch eingeschrieben. Und laut dem Gesetz, wenn einer etwas das Gesetz bricht, in Narnia ist es ja, dass da einer, ne, der Edmund, der wird ein Verräter, sagt, der ist ein Verräter und laut deinem eigenen Gesetz, sagt die Hexe, muss ein Verräter sterben. Und das ist, was der Teufel macht. Er wendet das Gesetz Gottes gegen uns an. Er sagt, Helmut, er geht zu Gott und sagt, Helmut, hier, dein Diener Helmut, der hat das und das gebrochen, der hat gelogen, der hat betrogen oder der hat die und die Herzenshaltung, der verdient die Strafe. So, und das macht die Hexe dann, ne? Und Aslan sagt, ja, okay. Ne? Und dann macht der Löwe Aslan in Narnia, gibt sich freiwillig auf und macht diesen freiwilligen Akt der Schwachheit, der dann die Kreuzigung symbolisiert. Ne? Und das Gesetz wird dadurch erfüllt, aber da passiert noch mehr. Und das versteht die Hexe nicht. Und Paulus schreibt in 1. Korinther, das ist eine super Erklärung, also so könnt ihr die Weisheit Gottes in 1. Korinther 2, Vers 7 und 8 euren Kindern erklären. Ja? Er sagt, wir reden hier von der Weisheit Gottes, die verborgen ist. Wenn die Herrscher dieser Welt das verstanden hätten, würden sie Jesus nicht kreuzigen, weil das ist ihr Untergang, das ist ihre Niederlage. Wenn die Hexe in Narnia das verstanden hätte oder das gewusst hätte, hätte sie niemals Aslan geopfert. Das war ihr Niedergang. Die Weisheit Gottes ist die Strategie, ist die Gottesstrategie, gegen die der Teufel kein Gegenmittel hat. Ihr werdet immer den Teufel, wir werden immer die Mächte und Gewalten der Himmelswelt besiegen damit. Es wird nicht immer nach Sieg aussehen. Bei Johannes sah es nicht nach Sieg aus, bei Hiob sah es ganze Zeit lang nicht nach Sieg aus. Bei Jesus sah es auch zuerst wie eine Niederlage aus. Aber wer zuletzt lacht, ja, ist der, der Gottes Weisheit auslebt. Und diese tiefere Magie von vor Anbeginn der Zeit, das ist Gottes Weisheit, das ist Gottes Herz, Gottes Charakter. Ja? Und Gottes Charakter war schon vor Anbeginn der Zeit so. Schwachheit, yeah. Schwachheit ist bei Gott kein Trostpreis oder so. Freiwillige Schwachheit, freiwillige Selbstaufgabe. Jesus sagt, wer sich nicht selbst verleugt, kann nicht mein Nachfolger sein. Geht nicht. Weil das ist der Kern des Evangeliums. Ja? Das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Ja? Das Gesetz auf Stein geschrieben und schön in Narnia, in der Geschichte von Narnia verdeutlicht, der Steintisch, wo dann das Gesetz eingeschrieben ist, ja, das fordert Gerechtigkeit, das fordert Auge um Auge, Vergeltung. Das Kreuz, Gottes Weisheit, das geschlachtete Lamm, das sagt nicht Auge um Auge, sondern das sagt, halte die andere Wange hin, liebe deine Feinde, Barmherzigkeit statt Opfer. Ja. Barmherzigkeit triumphiert über das Gesetz, schreibt Jakobus. Und Barmherzigkeit triumphiert und Gottes Weisheit triumphiert über den Teufel. Ja. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, da sagt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Also ich möchte mit meiner Schwachheit angeben, sagt Paulus. Warum? Damit die Kraft des Christus in mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und sorry, das ist kein Trostpreis, den wir auf Postkarten schreiben, um irgendwelche traurigen Leute zu trösten. Nein, Mann. Das ist etwas, wo wir uns freiwillig entscheiden und sagen, ja, Mann, so will ich leben. Das ist, wie ich meine geheime Superpower freischalte. Das ist, wie ich mich verwandle. Von irgendeinem Parker in Spider-Man oder von Clark Kent in Superman. Das ist, wie ich unbesiegbar werde. Ja? Unlock your secret superpower. So, als Slogan. Habe ich irgendwo eine Folie, aber die ist gerade nicht da. Sah lustig aus. Ja? Schwäche ist kein notwendiges Übel, sondern notwendige Bedingung. Und wenn wir Gottes Kraft in unserem Leben erleben wollen, müssen wir bereit sein, Schwäche zu zeigen. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Das ist nicht so eine Fallback-Strategie, wenn wir mal versagen oder wenn es uns mal schlecht geht. Ah ja, da gibt es ja noch diese netten Trostpflaster-Verse über Schwachheit in der Bibel. Und ja, Paulus war ja auch schwach. Nein, Mann! Das war Paulus' Lebensmotto. Ich bin schwach, Gott ist stark. Ja? Ich bin absolut ehrlich und offen und ich verheimliche nichts und ich rühme mich meiner Schwachheiten und ich tue nicht so, als ob. Und Gott macht euch alle fertig. Oder Gott macht alle Mächte und Gewalten fertig. Und in 1. Korinther 4, Vers 9, da schreibt Paulus, denn wir, die Apostel, sind ein Schauspiel für die Engel geworden. Ja, weil er hat das jeden Tag demonstriert. Und die größte Demonstration von Gottes Weisheit, den Mächten und Gewalten im Himmel, war Jesu Sieg am Kreuz. Ja, das war die größte Demonstration der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Und das war der größte Sieg über alle Mächten und Gewalten. Ja? Und diese ultimative freiwillige Schwachheit von Jesus. Und es ist ein Unterschied, ob du gezwungenermaßen schwach bist oder ob du freiwillig schwach bist. Ganz viele Christen sind gezwungenermaßen schwach, weil sie nichts auf die Reihe kriegen und weil sie ihr halbes Leben verpfuscht haben und nicht ordentlich gelebt haben. Und dann ist das halt das Resultat, okay. Und kein Problem, du bist herzlich eingeladen, ja. Aber es ist was anderes, wenn du richtig viel auf die Reihe kriegst. Wenn du einer von denen bist, wo alle sagen, oh, Potenzial. So, ne? Dann freiwillig schwach, sich für Schwachheit zu entscheiden, ist viel schwieriger. Ne? Jesus war der Stärkste von allen. Und er hat sich freiwillig für Schwachheit entschieden und den größten Sieg errungen. Ja? Und du existierst, um in der Gemeinde, nicht irgendwo in einem Missionswerk oder irgendwo alleine oder in deinem eigenen Internet-Ministry oder irgendwo sowas. Ja? Nein, sorry, Gottes Plan ist Gemeinde. Ich weiß, viele sind frustriert mit der Gemeinde und so und tanzen lieber in Missionswerken rum, weil das ist ein bisschen chilliger und so. Da kann man die Leute auch leichter so sagen, nee, du machst hier nicht mit. In der Gemeinde müssen wir jeden nehmen, weil Jesus auch jeden nimmt. Okay, ja. Und das hat auch einen Grund, das ist auch gut so. Ja, aber du existierst, um in der Gemeinde, mit der Gemeinde, den Mächten und Gewalten Gottes Weisheit zu demonstrieren. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ja. Und es geht nicht so sehr um diese sichtbare Welt. Es geht nicht so sehr darum, dass du ein möglichst toller, perfekter Christ bist, dass du reich wirst, dass du glücklich wirst. Ja. Das kann durchaus als Nebeneffekt passieren. Es sieht nicht immer gut aus. Es schließt Leid mit ein. Ja. Aber du leidest dann nicht, weil du... Ne? Dein Leid ist quasi das Schauspiel oder es ist der ultimative Kampf, wo der Teufel schaut, bricht er oder bricht er nicht? Gibt er auf oder gibt er nicht auf? Ja? Und du kannst es nicht alleine schaffen. Gott hat gesagt, mit der Gemeinde, nicht alleine. Ja? Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren hat ISIS, der IS, hat 22 Ägypter getötet. Da ging dieses Video durch die ganze Welt, die haben die da am Strand ermordet. Und einer davon war überhaupt kein Christ. Und als er gesehen hat, wie all die anderen Christen für Jesus sterben und Gottes Weisheit demonstrieren und sich nicht von der Bedrohung des Todes einschüchtern lassen, hat er sich dort spontan auch für Jesus entschieden und ist mit denen mitgestorben. Eine der Folgen war dann, die Christen in Ägypten hatten dann dieses so ein Traktat, Two Rows, zwei Reihen, heißt das auf übersetzt auf Englisch, und ein paar Videos produziert. Und die Videos, die gingen dann viral. Das Traktat hat sich auch verbreitet ohne Ende. Ne? Und der Leiter der Bibelgesellschaft in Ägypten hat danach dieses Zitat gesagt. What seems to be a tragedy was in fact the greatest victory. Diese Ermordung dieser 22 Ägypter, ja, was wie eine Tragödie aussah, war in Wirklichkeit der größte Sieg. Ja. Das Gleiche wie bei Jesus. Als die Jünger ihn am Kreuz sterben sahen, es sah aus wie eine Tragödie, aber es war der größte Sieg. Das können wir natürlich nicht sehen, wenn wir selbstbezogen oder mit den Augen der Welt so schauen. Ja? Oder viele Christen verstehen Hiob nicht. Viele Christen verstehen nicht, wieso Jesus nicht Johannes und den Teufel aus dem Gefängnis rausholt einfach. Tut alle möglichen anderen Wunder. Wäre ein leichtes für ihn gewesen. Ja, weil sie mit dieser Antwort des Paulus nichts anfangen können. Wir wissen, du bist dafür geschaffen. Gott hat alles in Christus Jesus erschaffen, damit die mannigfaltige Weisheit Gottes durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten im Himmel demonstriert wird. Amen. Und das ist, bin mir bewusst, das ist voller Brocken. Der fordert dich heraus. Wenn du es verstanden hast, wird das dich übelst herausfordern. So, also, tu nicht so, als ob du das nicht gehört hast. Deal with it. So, ja, du musst damit jetzt, was mache ich, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Sage ich, nein, ich glaube das nicht, okay, lies die Bibel, guck, vielleicht ist das alles, stimmt das alles nicht, vielleicht habe ich alle Verse falsch ausgelegt, okay. Wenn du da sagst, nee, okay, steht da schon irgendwie so und ich glaube auch daran, ja, bitte, dann fang an, das in deinen Alltag zu integrieren. So, rede mit Gott darüber, ja. Wenn du das verstanden hast, hast du die Antwort auf, warum du existierst. Das ist nicht etwas, wo du einfach sagen kannst, ja, okay, nette Predigt, ja. Oh, schön, dass ich das jetzt weiß. So. Nein, 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 das wird dich verfolgen. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist, dass du uns frei gemacht hast. Danke, dass wir mit dir unbesiegbar sind. Danke, dass wir in deiner Kraft zu allem fähig sind und dass keine Macht der Welt uns besiegen oder brechen kann. Danke, dass du dich so gedemütigt hast, dass du die Macht der Mächten und Gewalten ein für alle Mal zerbrochen hast und dass sie sich nie davon erholen werden. Danke, dass deine Barmherzigkeit größer ist als dein Gesetz. Danke, dass deine Liebe, deine Barmherzigkeit über dem Gesetz triumphiert. Danke, dass obwohl wir alle dein Gesetz brechen, dass da etwas Größeres ist, was uns frei macht. Amen.
So. Genau, der Gottesdienst neigt sich dem Ende. Und ich habe hier so eine Rose in der Hand. Heute ist Muttertag. Normalerweise in der Tradition, ja, auch unsere Gemeinde hat schon Traditionen, würden jetzt die kleinen Kinder zu den Frauen rennen und sie mit Blumen überschütten und beschenken. Heute sind die kleinen Kinder nicht da. Wir werden das gleich so machen, dass ihr vorne, wenn ihr gleich da rausgeht, wir gehen ja alle jetzt gleich da raus, also keine Hektik, einer nach dem anderen, ganz entspannt. Und ihr bekommt von Silvia eine Rose, also die Mamas. Ja, und wenn du eine Mama bist und wir wissen nicht Bescheid, dann kannst du ja den Finger heben oder so. Ne? Aber ich glaube, es sind genug Rosen für alle Frauen, oder Ella?
Also für alle Mütter, wenn
die
Väter, die jetzt hier sind,
ihren
Frauen auch
noch eine Mütterin, dann bleibt es Mütter. Okay. Also es ist Muttertag, Frauentag machen wir dann für alle Frauen. Also Muttertag. Genau, auch für die Mädels, also sorry. Die keine, genau. Ja, Mama, du kriegst gleich die Rose von mir. Genau, und meine Mama ist da. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Nehmt das mit, ne, worüber Helmut gepredigt hat. Also wer uns als Gemeinde kennt, der weiß, dass das hat uns echt verändert und unseren Blickwinkel, als wir mit Helmut studiert haben und wir diese Predigt zum ersten Mal gehört haben von einem alten Juden. Es geht bei dem ganz großen Ding, was Gott in dieser Welt macht, es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass er einen Plan hat, dass er einen Heilsplan hat und die Engel und das ganze Universum schaut zu, wie die Kirche, die Christen sich benehmen. Das ist eine Riesenverantwortung, aber gleichzeitig heißt es ja, hey, sei schwach und dann geht alles gut, weil dann ist die Kraft Gottes in dir. So, und der Herr segne euch und behüte euch und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und erhebe sein Antlitz auf euch und ergebe euch seinen Frieden. Amen. Und ihr Lieben da draußen, ne? Wir lieben euch, wir vermissen euch und wir sind wirklich dankbar an die Papas und die Mamas. Also ich habe mein Teil hängt hier, das sehe ich gerade. Ich glaube, das ist wirklich witzig. Und wir vermissen euch und ja, danke, dass ihr zu Hause mit den Kindern geblieben seid. Und all die anderen Gäste, eines Tages werden wir hier wieder ganz groß feiern. Gott segne euch und bis bald. Und besucht uns im Internet, wenn ihr uns folgen wollt. Christusgemeinde, Instagram und auf Facebook. Da steht alles da. Und einen großen vielen Dank an unser Technikteam. Edwin, Joshua, Peter und mach mal die Folie zurück. Ich will sehen, wer da noch war. Ina und William und die Band und alle anderen. Ja, und dann an ensundsohns.de. Das ist Werbung, von denen haben wir die Kameras. Gott segne euch. Bis nächste Woche. Wir lieben euch. Tschüss.